Zunächst mal will ich mal darauf zu sprechen kommen, dass wahrscheinlich viele von euch schon mal ein Arbeitszeugnis in ihrem Leben bekommen haben. Ja, ihr wisst, dieser Schrieb, wo immer irgendeine Bewertung draufsteht, komplizierte Formulierungen manchmal, die im ersten Moment ganz gut erscheinen, wo man denkt, ach, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Aber dann, wenn man diese Geheimsprache, die sich dahinter verbirgt, ein bisschen näher durchleuchtet, sieht man, oh, das ist ganz schön ernüchternd unter Umständen. Ja, ich sage euch mal ein paar Beispiele, was da so drinstehen könnte in so einem Arbeitszeugnis. Zum Beispiel, er bemühte sich, seinen Aufgaben gerecht zu werden. Das bedeutet so viel wie, der Wille war da, mehr aber leider nicht. Oder er hat sich im Rahmen seiner Fähigkeiten eingesetzt. Bedeutet, er hat getan, was er konnte, das war allerdings nicht viel. Oder durch seine Geselligkeit trug er zur Verbesserung des Betriebsklimas bei. Das bedeutet so viel wie, er hat übertriebenen Alkoholkonsum an den Tag gelegt. Er war tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen. Bedeutet so viel wie, er ist ein unangenehmer Mitarbeiter. Oder wir bedanken uns für seine Mitarbeit, bedeutet so viel wie, endlich ist er weg. Ja, also vielleicht habt ihr schon mal so ein Zeugnis bekommen, vielleicht müsst ihr sogar selbst welche schreiben oder musstet schon mal welche schreiben. Es ist was relativ Normales eigentlich, dass ein Arbeitgeber nach einem Arbeitsverhältnis irgendwann einem ein Arbeitszeugnis ausstellt. Und spätestens am Ende bekommt man also Klarheit darüber, wie hat der Arbeitgeber einen wahrgenommen? Wie hat man auf ihn gewirkt? Zum einen ist es ja so, dass man auf den Arbeitgeber eine Wirkung hinterlässt, zum anderen aber auch auf Arbeitskollegen, die ja auch nicht blind sind und an denen nicht spurlos vorbeigeht, wie wir arbeiten und welchen Charakter wir an den Tag legen in unserem Arbeitsleben. Und genau um dieses Thema soll es heute Morgen gehen, das ich betitelt habe mit dem Titel, jetzt kannst du ihn einblenden, ein gutes Arbeitszeugnis. Oder in Klammern gesetzt dieses Arbeit ein gutes Zeugnis, weil es um mehr geht als nur um Arbeit. Und wir schauen uns dazu im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 6, die Verse 1 und 2 an und schauen, was Paulus dort schreibt. 1. Timotheus 6, die Verse 1 und 2. Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Erde für Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Wir schauen uns heute Morgen zwei wesentliche Punkte an, rund um das Thema ein gutes Zeugnis oder ein gutes Arbeitszeugnis. Und der erste, den finden wir in Vers 1 gleich, der lautet, ein gutes Zeugnis gegenüber Ungläubigen. Es dreht sich um Vers 1. Nun ist dieses Wort Zeugnis sein wahrscheinlich ja ein Wort, womit viele von euch vertraut sind, die in diesem christlichen Kontext unterwegs sind. Ist ein Wort, was oft verwendet wird. Aber wenn jemand vielleicht nicht dieses fromme Fachjargon beherrscht, dann ist Zeugnis sein erstmal irgendwie was, was man vielleicht mit Schule in Verbindung bringt. Ja, und da muss unter Umständen der ein oder andere erstmal schlucken. Also Schule und so, Zeugnis ist nicht das beliebteste Thema teilweise. Das Wort Zeugnis kommt ja von bezeugen. Und bezeugen kann man verschiedene Dinge. Also man kann eine Leistung bezeugen. Das wäre zum Beispiel im Zeugnis in der Schule der Fall. Man kann eine Tat, die begangen wurde oder die nicht begangen wurde, bezeugen. Denken wir mal an die Gerichtssprache, wo Zeugen hervorgerufen werden, Zeugen auftreten. Ich kann etwas bezeugen, das ich erlebt habe. Oder ich kann meinen Glauben an Jesus Christus bezeugen. Und genau dazu ist ja jeder, der zu Jesus Christus gehört, aufgefordert. Mit seinen Worten und mit seinem Leben Jesus Christus und die Botschaft des Evangeliums zu bezeugen. Jetzt kann man sich fragen, wo fängt das an und wo hört das auf? Wir würden das wahrscheinlich manchmal nicht unbedingt so sagen, aber manchmal ist es vielleicht so, wenn wir ehrlich sind, dass das anfängt in dem Moment, in dem wir hier sonntags morgens die Gemeinde betreten, in dem wir durch die Tür kommen, dann bezeugen wir Jesus und wir singen zu Jesus und wenn wir die Türschwelle wieder übertreten und wieder rausgehen, dann ist es damit manchmal auch schon ganz schnell wieder vorbei. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt unter Umständen, aber das ist, glaube ich, nicht selten der Fall. Sonntags so fromm, sonntags ganz klar bei Jesus und montags kaum wieder zu erkennen. Die Bibel, und insbesondere Paulus, macht uns was ganz anderes deutlich. Er sagt uns, dass unser Glaubenszeugnis keine Sonntagsangelegenheit ist, sondern dass es eine Alltagssache ist. Und natürlich stellt sich dann die Frage, womit verbringen denn die meisten Menschen ihr alltägliches Leben? Sie verbringen es mit Arbeit. Die Arbeitszeiten können sehr unterschiedlich sein. Auch die Aufgaben, die man hat, ob es bezahlte Arbeit oder nicht bezahlte Arbeit ist, mag auch unterschiedlich sein. Und es gibt unterschiedliche Statistiken darüber, wie viel die Deutschen pro Woche im Durchschnitt arbeiten. Ich habe so ein paar Statistiken angeschaut. Also wir liegen immer unter dem Durchschnitt der EU, was die Arbeitszeit betrifft. Aber uns zugute muss man sagen, dass wir trotzdem mehr leisten als der Durchschnitt der EU. Ja? Also wir sind effektiv scheinbar. Wenn wir mal rechnen würden, also wir haben eine 40-Stunden-Woche, von der wir mal ausgehen, und wir rechnen das mal 249 Arbeitstage ungefähr, beziehungsweise wir ziehen nochmal 25 Urlaubstage ab, ich meine ausgerechnet, dann kommen wir auf 1792 Stunden im Jahr, die wir arbeiten. Das ist auf jeden Fall kein geringer Teil unseres Lebens, ja, den wir mit Arbeit, mit Arbeitskollegen, mit unserem Chef und so weiter verbringen. Das ist ganz grob ein Fünftel der gesamten Stunden, die wir im Jahr zur Verfügung haben. Jetzt sah die Arbeitswelt im ersten Jahrhundert ein bisschen anders aus, als die das heute aussieht bei uns. Es gab in der Gemeinde in Ephesus, an die Paulus diesen Timotheusbrief schreibt, gab es eine Reihe von Leuten, die eine Position von Herren inne hatten. Das waren vereinzelte, man weiß nicht genau wie viele. Und auf der anderen Seite gab es, und das war vermutlich der viel größere Teil, eine ganze Reihe von Sklaven oder von Knechten. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Und natürlich haben wir irgendwie, wenn wir das Wort Sklaven hören, wahrscheinlich erstmal negative Assoziationen. Ja, und es ist ja auch so, dass in der Vergangenheit und auch bis heute eine ganze Menge Missbrauch in diesem Bereich der Sklaverei betrieben wurde. In der damaligen griechisch-römischen Welt war es allerdings ein ganz gängiges System. Ja, schätzungsweise, man weiß das nicht genau, aber schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Und mit Sicherheit kann man dieses soziale System in Frage stellen und ohne Frage ist es auch alles andere als perfekt, aber es war damals die gängige Arbeits- und Wirtschaftswelt, die man so vorgefunden hat. Ja, und es funktionierte als System in sich auch. Es gab zum einen diese Tagelöhner, die wie so eine Art Saisonarbeiter waren, also die man immer nur für Tage oder für bestimmte Zeiten eingestellt hatte. Und dann gab es auf der anderen Seite noch festangestellte Sklaven, die nicht selten sogar mit im Haus wohnten bei irgendwie ihren Herren zu Hause. Ja. Und so ein angestellter Sklave, der war versorgt, was seine Lebensbedürfnisse angeht, zumindest im Normalfall. Also der hat Nahrung, Kleidung und Unterkunft bekommen, manchmal sogar ein kleines Gehalt und er hatte eine gewisse Sicherheit. Also im Vergleich zu diesen Tagelöhnern war ein angestellter Sklave eigentlich besser dran. Diese Sklaven konnten ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Zum einen, das lesen wir öfters, dass sie Haussklaven waren, also tatsächlich im Haus selbst mitgelebt haben und wie so eine Verwaltertätigkeit im Haus ausgeübt haben. Aber darüber hinaus konnte es auch sein, dass ein Herr seinen Sklaven zum Beispiel als Arzt einsetzt oder als Musiker oder als Lehrer, als Artist, als Buchhalter oder als Sonstiges. Es gab in dem Sinne keine Begrenzung von Tätigkeitsfeldern, wie so ein Sklave eingesetzt werden konnte. Wahrscheinlich auch je nach Begabung, je nach Fähigkeit. Allerdings gab es eine Sache, die alle Sklaven gemeinsam hatten. Und zwar war es so, wenn jemand Sklave war, dann war klar, dass er einen Herrn hatte. Und diesem Herrn gegenüber war er verpflichtet. Sie waren also in dem Sinne nicht frei, sondern ihr Herr verfügte über sie. Er konnte mit ihnen im Prinzip machen, was er wollte. Also er konnte, wenn er wollte, sie tauschen, sie verpfänden, sie vererben, sie verkaufen. Ihm waren da keine Grenzen gesetzt in dem Sinne. Sklaven waren keine selbstständigen Rechtspersonen. Es gab unterschiedliche Wege, wie man in so einen Sklavenstand kommen konnte. Also entweder wurde man hineingeboren, was wahrscheinlich nicht selten der Fall war, oder man war Kriegsgefangener, ja, und ist so in die Sklaverei gekommen oder musste wegen Schulden in die Sklaverei oder man verkaufte sich sogar selbst, vielleicht auch aufgrund von Schulden, in die Sklaverei. Sklaverei, großes Thema in der Bibel, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament ein Thema, was immer wieder angesprochen wird, wovon die Rede ist. Denken wir zum Beispiel an das Buch Philemon, wo an einen Sklaven Herrn geschrieben wird und über einen Sklaven. Also da ist es ein ganz zentrales Thema. Nun geht es in der Bibel nicht darum, dieses System von Sklaven und Herren als solches unbedingt abzuschaffen oder zu bewerten. Was im Umkehrschluss allerdings nicht bedeutet, dass Gott dieses System für gut erklärt. Ja, diesen Rückschluss sollten wir nicht daraus treffen. Vielmehr ist es so, sogar, dass mit der Ausbreitung des Evangeliums, mit der Ausbreitung des Christentums, die Sklaverei immer mehr zurückgegangen ist. Aber trotzdem hat die Bibel nicht die Zielrichtung, jetzt eine Sozialreform zu bewirken und die Sklaverei abzuschaffen. Es geht viel mehr darum, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, das Herz der Sklaven und der Herren zu ändern, sodass letztendlich ein guter und fairer Umgang zwischen diesen beiden Parteien stattgefunden hat. Es gab in dieser Thematik von Sklaverei, von Knechtschaft einen alles entscheidenden Faktor. Und dieser Faktor war, was hast du für einen Herrn? Das war entscheidend. Hast du einen Herrn, der gut ist oder der schlecht ist? Einen Herrn, der liebevoll ist oder der verachtend ist? Wir haben es hier im 1. Timotheusbrief, deshalb habe ich diesen Vorspann über Sklaven kurz gemacht oder diesen kleinen Exkurs. Wir haben es hier im Timotheusbrief mit diesem Verhältnis Sklaven und Herren zu tun. Das ist vergleichbar mit einem Arbeitsverhältnis. Ein Stück weit vergleichbar mit einem Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer heute. Natürlich gibt es da Grenzen in diesem Vergleich, weil wir selbstständige Personen sind und weil wir nur begrenzt unserem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet sind. Aber das war das gängige Arbeitssystem. Was schreibt Paulus jetzt also an dieser Stelle an die Sklaven oder über die Sklaven? Er schreibt, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten. Das Bild vom Joch, was er hier verwendet, das bringt zum Ausdruck, dass man völlig unter der Autorität eines anderen steht. Genauso ergänzen auch dazu das Wort Herren, was hier verwendet wird. Im Griechischen steht da das Wort Despotes. Ja, und vielleicht kennen wir das aus dem Deutschen, das Wort Despot, Gebieter. Das ist ein Wort, was eher negativ besetzt ist, wenn wir es dann kennen. Aber zunächst mal bedeutet das eigentlich nur, dass jemand unter der uneingeschränkten Herrschaft von jemand anders steht. Dass jemand sein Besitzer ist. Und wie ich schon gesagt habe, ist das Leben eines Sklaven absolut davon abhängig gewesen, wie sein Herr so drauf war. Und jetzt kommt Paulus daher und sagt, ihr Sklaven sollt eure eigenen Herren aller Ehre für würdig halten. Also ihr sollt sie respektieren, ihr sollt sie ehren, ihr sollt sie achten, ihr sollt sie wertschätzen. Wenn man sich in die Hörer der damaligen Zeit mal hineinversetzt, in diese Sklaven, könnte das sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst haben. Da ist der eine Sklave, der sagt, ja, Paulus, du hast gut reden, wenn du meinen Herrn kennen würdest, der ist eine absolute Katastrophe. Ja, und dann ist es enorm schwer, den aller Ehre für würdig zu achten. Und dann ist vielleicht der andere Sklave, der sagt, also mein Herr ist ganz in Ordnung, ist ein ganz guter Herr, na gut, dann mache ich das. Paulus spricht an dieser Stelle in Vers 1 von Herren, die ungläubig sind. Und dementsprechend haben diese Herren auch den Maßstab der Bibel für sich nicht gehabt. Und es ist davon auszugehen, dass sie dementsprechend auch nicht unbedingt gute Herren waren in der Großzahl, sondern eher schlechte Herren waren. Nicht gerade vor Liebe gestrotzt haben. Und jetzt sagt Paulus ja, aber hier nicht, dass die Sklaven sich nur allen Herren unterordnen sollen und sie für Ehre würdig halten sollen, die wirklich aller Ehre würdig sind. Sondern er sagt das ja so ganz pauschal. Jeder Sklave soll seinen Herrn ehren. Das kann eine harte Nuss gewesen sein für den einen oder anderen damals. Petrus, der drückt es sogar noch ein bisschen zugespitzter aus, was das bedeuten kann. In 1. Petrus 2, Vers 18 schreibt Petrus, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, jetzt kommt's, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Übertragen wir das mal in unser Arbeitsleben von heute, in unser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Bedeutet das, selbst wenn du einen schlechten Chef hast, selbst wenn er dich unfreundlich behandelt, selbst wenn er dir das Leben schwer macht, wenn er dich schlecht bezahlt ist oder sonstiges, so bist du trotzdem aufgefordert, ihm respektvoll und liebevoll zu begegnen. Ganz schnell geht uns das ja so, in so einer Situation, dass wir denken, der kann mir mal den Buckel runterrutschen. Ja, für den mache ich gar nichts mehr. Dem werde ich es zeigen und wir reagieren mit Boshaftigkeit auf Boshaftigkeit. Eine ganz beliebte Sache, glaube ich, in der Hinsicht ist auch dann zu sagen, also der Chef ist blöd, also suche ich mir den nächsten Arbeitskollegen und rotze erstmal richtig mit ihm über den Chef ab. Ja, und ich falle da rein, dass ich schlecht rede über den Chef. Paulus fordert uns hier zu was anderem heraus. Er macht deutlich, egal ob dein Arbeitgeber gut oder schlecht ist, egal wie er drauf ist, egal wie er dich behandelt, du bist aufgefordert, ihm mit Respekt zu begegnen und deine Arbeit ordentlich zu machen. Selbst wenn vielleicht nicht viel von ihm zurückkommt. Es kann bei dem einen oder anderen die Frage gleich in den Sinn kommen, heißt das, dass ich meinen Arbeitgeber nicht wechseln darf, wenn es mir zu bunt wird? Ich würde sagen, nein, das heißt das nicht unbedingt. Paulus macht es deutlich an anderer Stelle in 1. Korinther 7, Vers 21, auch in Bezug auf Sklaven, dass er sagt, bleibt in dem Stand, in dem ihr berufen worden seid, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, da rauszukommen, dann dürft ihr das wahrnehmen oder könnt ihr das wahrnehmen. Für den Moment in dem Arbeitsverhältnis heißt das aber, dass ich mich unterordne und dass ich trotzdem gute Arbeit leiste. Und das Ganze hat einen tiefer liegenden Sinn an dieser Stelle und den erwähnt Paulus im zweiten Teil von diesem Vers 1, wenn er schreibt, ich lese nochmal den gesamten Vers, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, jetzt kommt's, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Wenn ein Sklave damals seinem Herrn unvernünftig gedient hätte, dann hätte der Herr automatisch den Rückschluss auf sein Christsein getroffen. Dann hätte er automatisch den Eindruck gewinnen können, dass das Christentum doch in erster Linie eine Sozialreform ist und irgendwelche Aufstände hervorbringen soll. Interessanterweise bringt Paulus hier unser Alltagsleben oder in dem Fall unser Arbeitsleben in Verbindung mit unserem Glaubensleben oder mit unserem Glaubensvorbild. Die Sklaven damals und auch wir heute sind ja mehr als einfache Arbeitnehmer. Ja, wir haben eine höhere Berufung. Wir sind auch mehr als vielleicht der ein oder andere von euch Arbeitgeber. Wir sind, um es mal so auszudrücken, Missionare auf der Arbeit. Wir haben diese Mission von Gott bekommen, sei es in unserem Arbeitsleben oder in unserem alltäglichen Leben sonst, die Menschen um uns herum mit der Botschaft von Jesus zu erreichen und letztendlich mit unserem Leben Jesus zu bezeugen, das zu bekräftigen, diese Botschaft. Bleiben wir zunächst mal im Arbeitsleben dazu, spielt das eine große Rolle. Also zum Beispiel das Reden über den Chef, das schlechte Reden über den Chef, was wir eben hatten. Oder der Umgang mit den anderen Kollegen. Oder das Lästern über Arbeitskollegen. Oder die Arbeitsmoral, die wir an den Tag legen. Oder die Faulheit oder Unehrlichkeit. Oder eingebildetes Auftreten. Ja, oder Überheblichkeit, die in eine ganz ähnliche Richtung geht. Oder Fluchen. Oder liebloser Umgangston. Oder Heuchelei. Oder Unaufrichtigkeit. All das sind Dinge, die unser Verhalten erstmal so zum Ausdruck bringen und wo Menschen um uns herum sehen, wie Christen sind oder Christen auch nicht sind. All unser Verhalten, all unser Umgang mit Situationen in unserem alltäglichen Arbeitsleben werfen ein Licht auf Gott. Und die Frage ist, werfen sie ein gutes Licht auf Gott oder ein schlechtes Licht auf Gott? Sobald jemand weiß, dass du Christ bist, stehst du unter Beobachtung. An dich wird ein anderer Maßstab angelegt. Ja, ein Maßstab, wo sich letztendlich die Frage hinter verbirgt, stehen Glauben und Leben wirklich im Einklang miteinander? Tut der Daniel wirklich das, was die Bibel sagt und wovon er redet, oder blöfft er eigentlich und ist genauso wie alle anderen auch und lebt genau den gleichen Stiefel? Das macht ja mit den Leuten um uns herum was, dass sie wissen, der Luki ist Christ, ja, der Michael ist Christ. Ja, die wissen das, nehmen das wahr. Und dementsprechend schauen sie auf einen. Und bestimmt hat es der ein oder andere schon mal erlebt, dass er vielleicht auf der Arbeit, aber vielleicht auch sonst im Leben angesprochen wurde auf sein Christsein, ganz unmittelbar. Vielleicht in der Form, dass du was falsch gemacht hast und dann sagt jemand, ich dachte, du seist Christ. Ja? Oder vielleicht auch offener gehalten, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, also wie siehst denn du das als Christ, darfst du dies oder jenes überhaupt? Oder vielleicht die Arbeitskollegen, die kommen und sagen, ach, kommst du heute Abend mit uns feiern, so richtig die Sau rauslassen? Ach nee, du bist ja Christ. Ja? Vielleicht in solchen Formen. Und offen gestanden ist es ja nicht gerade immer angenehm, ständig beobachtet zu werden, oder? Also es gibt Situationen, da wäre es uns lieber und da wäre es vielleicht auch besser, wenn die Leute nicht unbedingt wüssten, dass wir Christen sind. Straßenverkehr ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja? Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Es wird allerdings nicht passieren bei Leuten, die uns wirklich kennen, dass sie vergessen, dass wir Christen sind. Christen sind in deren Augen ja besondere Exoten, die man sich auch ganz gerne anschaut, ja, aber auch gerne einen kritischen Blick darauf wirft. Egal, ob wir es wollen oder nicht, also wir werden die Botschaft des Evangeliums mit unserem Leben entweder glaubwürdiger oder unglaubwürdiger machen. Unser Leben ist in gewisser Maßen ein Wegbereiter für die Botschaft des Evangeliums. Wenn die Leute merken, dass du lebst, was du sagst, dann schenken sie dir viel mehr Gehör. Wenn sie feststellen, der Patrick, der ist ganz anders, ja, als andere, der geht ganz anders um mit Situationen, der klingt sich nicht einfach ins allgemeine Geschehen ein und macht alles mit, was alle anderen auch machen, dann ist das was, wo sie merken, da ist jemand mit einem wirklichen, authentischen, mit einem beeindruckenden Charakter. Und dann kommen die Leute viel mehr ins Nachfragen, viel mehr ins Nachdenken. Und wenn wir dann mit ihnen über das Evangelium reden, über die Botschaft des Evangeliums und vielleicht auch über das Wort Gottes, ist es so, dass sie dem viel mehr Autorität zumessen werden. Dass sie auch viel mehr über die Glaubwürdigkeit nachdenken werden. In Titus 2, Versen 9 und 10, gibt es eine Stelle, die ganz ähnliche Worte spricht eigentlich. Und die habe ich euch mitgebracht. Wir schauen uns das mal an. Titus 2, die Versen 9 und 10. Da schreibt Paulus an Titus, die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Also hier haben wir zum Beispiel einen Abschnitt, eine Stelle, die ein paar klare Anweisungen gibt, was denn eigentlich einen guten Arbeiter ausmacht. Paulus nennt hier zum Beispiel, dass sie sich unterordnen, ja, also sich nicht aufzulehnen, sich nicht zu sagen, nee, das mache ich nicht, das kann er selbst machen, ist zum Beispiel sowas. Oder er nennt, dass wir wohlgefällig sein sollen, also könnte man sagen, dass wir vorbildlich sein sollen, dass wir angenehm sein sollen, ein Stück weit auch durch unseren Charakter, durch unser charakterliches Vorbild eine Form von Beliebtheit sogar dadurch erlangen können. Dass wir nicht widersprechen, nennt er. Das kann bedeuten, dass wir nicht etwas abstreiten oder dass wir etwas gegen den Arbeitgeber behaupten, dass wir widerspenstig werden, dass wir nicht gehorchen. Er redet davon, dass wir nichts unterschlagen. Man könnte sagen, dass wir nichts veruntreuen zum Beispiel. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht Dinge auf der Arbeit einfach mitgehen lassen, unabgesprochen. Oder dass wir Stunden falsch aufschreiben. Ja, das wären Dinge von Unterschlagung. Und zu guter Letzt sagt er, alle gute Treue zu erweisen. Und das bedeutet letztendlich, dass wir zuverlässig sind, dass wir ehrlich sind, loyal, engagiert, treu. Ja, und dann kommt er, ganz ähnlich wie in 1. Timotheus 6, Vers 1, zu dieser Begründung, indem er schreibt, damit die Lehre unseres Rettergottes in allem geziert wird. Also die Lehre von Gott und ganz besonders das Evangelium wird durch unser Leben geschmückt. Das steckt hinter diesem Wort, hinter diesem Zieren. Es wird geschmückt. Die Schönheit des Evangeliums kann durch unser Leben strahlen. Ja, wir können den Glanz von dieser Freudenbotschaft durch ein gottgefälliges Leben noch mehr vermehren, noch mehr verstärken und der Welt sichtbar machen, sichtbar zeigen. Und wir sehen hoffentlich die Chance an dieser Stelle, die du und ich haben in unserem Alltagsleben, wo wir auch sind in unserem Alltag. Wir haben die Möglichkeit, mit unserem Leben die Botschaft Gottes aufleuchten zu lassen und letztendlich unseren Vater im Himmel groß zu machen. Wir repräsentieren ja als Kinder Gottes unseren Vater im Himmel. Jeder, der Kinder hat, und wir haben eine ganze Reihe von Eltern bei uns, der weiß, dass in gewisser Maßen seine Kinder ein Bild für ihn abgeben. Und das kann ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild sein, sicherlich auch manchmal herausfordernd. Ich vermute mal, ihr Eltern kennt Situationen, wo euch das Verhalten eurer Kinder schon mal ein Stück weit unangenehm war. Ja, oft ist es ja so, Mama oder Papa hat was gesagt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sich das Kind daran hält. Und trotzdem ist es so, dass auf die Eltern nachher der Ruf zurückfällt. Ganz ähnlich ist es, wenn wir als Kinder Gottes auf dieser Welt in unserem Umfeld total daneben liegen, wenn wir uns daneben benehmen. Und aus diesem Grund heißt es hier, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Das Wort für verlästern an dieser Stelle ist im Griechischen blasphemeo. Und das kennt ihr vielleicht von Blasphemie. Ja, und das bedeutet so viel wie Gotteslästerlichkeit. Das heißt, die christlichen Sklaven der damaligen Zeit, der Arbeiter heute, aber im Prinzip auch jeder von uns Christen, gibt in seinem Umfeld tagtäglich ein Zeugnis ab für Ungläubige. Ja, ein Zeugnis ab für Gott. Und entweder zieren wir durch unseren Gehorsam den Namen Gottes und die Botschaft Gottes, oder wir verlästern den Namen Gottes und die Botschaft Gottes durch unseren Ungehorsam. Diese zwei Möglichkeiten gibt's. Soweit also das Zeugnis gegenüber Ungläubigen, was Paulus anspricht in Vers 1. Und jetzt kommen wir zu Vers 2 und da spricht Paulus eine zweite Situation an. Und in Vers 2 sehen wir ein gutes Zeugnis gegenüber Gläubigen. In diesem Vers 2 spricht Paulus jetzt also die Situation an, dass es in Ephesus auch Sklaven gab, die gläubige Herren hatten. Und das heißt, es konnte sein, dass man wie wir sonntags morgens zusammen im Gottesdienst sitzt und zusammen Gottesdienst feiert, vielleicht Abendmahl feiert zusammen, aber den Rest der Woche war man in einem Verhältnis Sklave und Herr, Chef und Untergebener. Und es konnte theoretisch sogar so weit gehen, dass jemand in der Gemeinde Ältester war und zugleich aber bei einem Herrn angestellt war als Sklave. Ja, das heißt, man hat eine Spannung darin, dass in der Gemeinde er eine Autoritätsperson wäre und dann aber im Haus von seinem Herrn auf einmal diesem Gemeindeglied untergeben wäre. Das sind verschiedene Beziehungsebenen, Beziehungskonstrukte, die damals da gewesen sein könnten. Dieses mit dem Ältester und so weiter, das ist wahrscheinlich eher nicht die gängige natürlich, aber dieses, man trifft sich in der Gemeinde als Bruder und Schwester und ist aber sonst Sklave und Herr im Leben. Und diese verschiedenen Beziehungsebenen führen zu Spannung oder führten zu Spannung. Das ist vermutlich in Ephesus der Fall gewesen, dass es da Missverständnisse gab von Autorität und von Anerkennung der Herren jetzt. Grundsätzlich gilt und galt ja auch in der Gemeinde, dass in Christus vor Gott keine Abstufung mehr gemacht wird. Also dass nicht irgendwer aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund seines Geschlechts oder seiner sozialen Schicht oder sowas anders behandelt werden sollte. Galater 3, Vers 28 ist so eine ganz bekannte Stelle, die das deutlich macht, dass, was das Heil betrifft, wir vor Gott in Christus alle gleich sind. Und dass keiner sagen kann, ich stehe besser da und ich habe die Rettung Gottes weniger nötig oder so. Dementsprechend hat auch keiner das Recht zu beanspruchen, dass er besser behandelt wird. Oder auf der anderen Seite, dass er deshalb jemand anders geringschätziger behandelt. Trotzdem wollen Stellen wie Galater 3, Vers 28, die diesen Stand vor Gott in Christus zum Ausdruck bringen, uns nicht deutlich machen, dass jegliche kulturelle oder geschlechtsspezifische oder sozialen Unterschiede im Hier und Jetzt deswegen aufgelöst sind. Paulus spricht ja trotzdem immer wieder von Sklaven und Herren, von Mann und Frau und so weiter. Das heißt, der Knecht war seinem Herrn immer noch untergeben und er war ihm immer noch verpflichtet. Selbst wenn sie Brüder im Glauben waren, stand er nicht im Recht zu sagen, ich stelle mich auf die gleiche Ebene wie mein Herr. Ich behandle ihn jetzt als gleichrangigen, obwohl ich Angestellter bin. Das bedeutete auch, dass er nicht sagen konnte, also dem messe ich keine Autorität mehr zu. Er durfte sich genauso wenig wie alle anderen auch frech oder aufständisch gegen seinen Herr aufwenden, durfte sich auch nicht mit Dreistigkeit irgendwelche Sonderprivilegien einfach rausnehmen, durfte auch nicht sagen, ich leiste weniger gute Arbeit und pocht am Ende dann noch darauf zu sagen, ja, mein Chef ist ja Christ und er muss mich gnädig behandeln. Ja, das war nicht der Gedanke. Ganz im Gegenteil, sagt Paulus, die Sklaven sollen ihre gläubigen Herren nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Also gerade weil sie Gläubige und Geliebte sind, sollte das für die Sklaven ein zusätzlicher Ansporn sein, zu sagen, ich diene meinem Herrn noch besser, besonders gut. Mit anderen Worten, sie sollten sich darum bemühen, ihrem Bruder oder ihrer Schwester im Glauben einen Dienst zu erweisen, ja, sie höher zu achten. Und Paulus führt dazu einen weiteren Grund aus, wenn es hier heißt an dieser Stelle, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Ihr seht es hier markiert und an dieser Stelle gibt es eine Übersetzungsschwierigkeit. Wenn ihr eine Bibel habt, dann kann es sein, dass es bei euch anders übersetzt ist. Also entweder bedeutet das so, wie das hier steht, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Es würde bedeuten, Paulus will hier sagen, dass die Herren sich bemühen, wirklich gläubige und gute Herren zu sein, ihren Sklaven wohlzutun und ihnen aus diesem Grund dann besser gedient werden soll als guten Herren. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man könnte es auch so übersetzen, ich habe euch das mitgebracht an der Wand, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen, die Wohltat des treuen Dienstes empfangen. Und dann wäre vielmehr gemeint, dass die Sklaven ihren Herren umso besser dienen sollen, weil letztendlich ihr Dienst ihren Glaubensgeschwistern zugutekommt. Beides ist an dieser Stelle denkbar, deswegen habe ich auch beides euch nochmal so gesagt. Aber auf jeden Fall ist eine Sache klar für Paulus, dass die Liebe unter Glaubensgeschwistern auf jeden Fall auch dieses Arbeitsverhältnis von Herr und Sklave mit durchdringen soll. Und das steht ganz im Einklang mit etwas, was Paulus in Galater 6, Vers 10 schon gesagt hat, wo er gesagt hat, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Vielleicht steht der ein oder andere tatsächlich von uns in so einem Arbeitsverhältnis, wo er einen gläubigen Chef hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist es unmittelbar übertragbar. Diese Anweisungen an Sklaven, unmittelbar übertragbar auch für uns. Ja, dass es darum geht, letztendlich meinem Chef, der ein Bruder oder eine Schwester im Glauben ist, wirklich mit Ehrerbietung entgegenzutreten. Aber ich vermute mal, der Großteil von uns, oder gehe davon aus, der Großteil von uns, der ist nicht unmittelbar davon betroffen. Und trotzdem gilt dieses Grundprinzip aus Galater 6, Vers 10, dass wir aufgefordert sind, insbesondere unseren Glaubensgeschwistern, unseren Hausgenossen, also die zu unserer Familie gehören, zu unserer geistlichen Familie, insbesondere ihnen sollen wir Gutes tun, unserem Bruder, unserer Schwester dienen. Ein ganz allgemeines Prinzip. Und das klingt sich ein da, dass Jesus selbst gesagt hat, Johannes 13, Vers 35, bekannte Worte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, auch der vorbildliche Umgang als Glaubensgeschwister untereinander, der hat eine missionarische Schlagkraft. Gelebte Liebe unter Gläubigen ist ein Fingerzeig auf unseren Herrn. Und das gilt für verschiedenste Beziehungsgeflechte, in denen wir so stehen können. Ja, das gilt natürlich für den Umgang mit einem Chef, wenn ich einen gläubigen Chef tatsächlich habe. Es gilt auch andersrum, wenn ich ein gläubiger Chef bin und gläubige Angestellte habe, dass ich das da widerspiegeln soll. Es gilt im Verhältnis von gläubigen Arbeitskollegen, die vielleicht der ein oder andere haben mag. Aber das geht natürlich weit über das Arbeitsleben auch hinaus. Also egal ob Arbeiter, ob Rentner, ob Mama, ob Papa, Student, ob Schüler, unser Umgang miteinander als Gläubige soll ein Zeugnis sein für diese Welt. Ein Hinweis sein auf Gott selbst. Wo immer Gläubige also zusammenkommen, sei es in Gruppen, sei es in der Mitarbeit vielleicht, wo man zusammen unterwegs ist, im Gottesdienst oder bei der Begegnung auf dem Parkplatz oder in der Stadt oder sonst wo. Überall, wo Christen zusammenkommen, soll durch ihren liebevollen Umgang miteinander eigentlich deutlich werden, dass wir Jünger Jesu sind. Ein gutes Glaubenszeugnis bringt allerdings keiner von uns aus sich selbst heraus, sondern nur mit dem Blick auf den einen Herrn. Und das ist Jesus Christus. Egal in welcher Lebenssituation wir stecken, ob wir zur Schule gehen, ob wir studieren, vielleicht Hausfrau und Mutter sind, ob wir unsere Rente genießen, ob wir Angestellter sind oder Vorgesetzter sind oder sonst was. Wir haben alle eine Sache gemeinsam, wenn wir Christen sind. Und die ist, wir leben nicht in erster Linie für Menschen, sondern wir leben für Christus. Und das macht Paulus einige Jahre früher deutlich in einem Brief, den er auch an die Gemeinde in Ephesus schreibt, nämlich den Epheserbrief. Und da spricht er schon das Thema Arbeit unter anderem an. Und er macht in Epheser 6, die Verse 5 bis 9, Folgendes dazu deutlich. Da wollen wir einen Blick reinwerfen nochmal. Dort schreibt er, Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. In diesem Abschnitt finden wir nochmal einige Anweisungen darüber, was einen guten Arbeitnehmer ausmacht und auch was einen guten Arbeitgeber ausmacht. Ja, und wir können uns das jetzt nicht alles genau im Einzelnen anschauen, vor allem auf den Arbeitgeber können wir nicht mehr so groß zu sprechen kommen, aber richten wir nochmal einen Blick auf kurz einige Dinge, die da geschrieben sind, was einen guten Arbeitnehmer ausmacht. Das klingt sich ein in diese Stelle von Titus 2, die wir eben hatten. Also zum Beispiel soll er gehorchen, gehorsam sein, nicht widerspenstig, sondern angemessenen Respekt haben. Oder die Rede ist hier von Einfalt des Herzens. Das bedeutet, dass er aufrichtig ist, dass er ehrlich ist, dass man auch Zeit nicht totschlägt. Ich habe vor kurzem von jemandem gehört, dass ein Arbeitskollege von ihm jeden Tag mindestens eine Stunde auf Toilette geht. Und er sagt dann immer, ja, er braucht das für sich. Ja, das ist ein schlechtes Zeugnis und das ist nicht Einfalt des Herzens. Okay? Er redet weiter davon, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Also nicht nur dann arbeiten, wenn andere Leute zugucken, wenn andere Leute einen beobachten und ansonsten stinkefaul in der Ecke sitzen. Auch nicht, um Anerkennung anderer Menschen zu bekommen, um vom Chef oder von den Kollegen auf die Schulter geklopft zu bekommen. Ja. Darum soll es nicht gehen. Paulus redet davon, dass mit gutem Willen gedient werden soll, dem Herrn und nicht den Menschen. Und mit gutem Willen könnte man sagen, ist bereitwillig, fleißig, freudig. Ja, das sind alles Kriterien, die unsere Arbeitsmoral letztendlich ausmachen sollen und die wir an unsere Arbeitsmoral anlegen können zur Selbstprüfung. Und definitiv ist es so, dass durch gute und durch ehrliche Arbeit wir ein gutes Zeugnis für Jesus sein können. Aber das alles Entscheidende ist nicht unsere vorbildliche Arbeitsmoral oder unsere tolle Leistung. Es gibt was anderes, was entscheidend ist für ein wirklich gutes Arbeitszeugnis. Vom Menschen mag das der Fall sein, wenn wir unsere Leistung bringen und wenn wir eine tolle Arbeitsmoral an den Tag legen, engagiert sind und so weiter. Das ist in der Welt von Bedeutung und es ist auch vor Gott ein Stück weit von Bedeutung, aber für Gott zählt mehr. Für ihn zählt nämlich, für wen du arbeitest oder weiter gefasst, für wen du lebst. Mehrfach in diesen Versen wird das deutlich. Mehrfach wird gesagt, dass es darum geht, gehorsam zu sein und aufrichtig seine Arbeit zu tun als dem Christus. Also als wenn du es für Christus selbst tun würdest. Oder er redet davon nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte oder als Sklaven, das wäre das gleiche Wort, als Knechte oder Sklaven Christi indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Also wir sind bei einem Arbeitgeber in der Welt angestellt, ja, und wir sind ihm auch gegenüber verpflichtet. Aber unsere Loyalität ist letztendlich gegenüber unserem großen Herrn im Himmel und gegenüber seinem Willen. Ja, und daran muss ich alles ausrichten, alles messen. Oder auch wenn es hier heißt, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass wir den Menschen deshalb nicht dienen sollen, aber es soll um des Herrn Willen sein. Er soll unser Antrieb sein, unser Motor. Wir sind also in jeglicher Hinsicht herausgefordert, in unserem alltäglichen Leben und in unserem alltäglichen Arbeiten es für den Herrn zu tun. Es gibt ja viele andere Gründe, warum man tun kann, was man tun kann. Nicht nur arbeiten, sondern auch viele andere Dinge. Ja? Zum Beispiel tun wir manchmal Dinge, um Anerkennung von Menschen zu bekommen, um was vorzuzeigen zu haben, um irgendwo dabei zu sein, vielleicht um gesellschaftlichen Mainstream zu entsprechen, einem Ideal, vielleicht auch um uns Reichtum aufzuhäuchen, einen gewissen Lebensstandard uns leisten zu können und so weiter. Sind nicht unbedingt alles Dinge, die komplett falsch sind, aber wenn das mein Hauptantrieb ist, sollte ich das in Frage stellen. Oder ich kann Dinge tun, um mir selbst etwas zu beweisen. Um mir selbst zu beweisen, was ich imstande bin, alles zu vollbringen. Ja? Wie toll ich doch bin und dass ich mir am Ende dann auf die Schulter klopfen kann. Oder ich kann durch das, was ich leiste, letztendlich auch Identität suchen. Mich dadurch erst wertvoll fühlen. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier heute Morgen ganz viele Leute sitzen haben, die ein wirklich gutes Arbeitszeugnis haben, die wirklich gute Arbeit leisten und in ihrem alltäglichen Leben viele gute Dinge tun, aber durch diesen Textabschnitt hier in Epheser 6 drängt sich die Frage eigentlich auf, für wen oder für was tun wir das eigentlich? Für mich selbst oder tatsächlich zu Gottes Ehre? Für wen tun wir etwas, auch in dem Fall, wenn das Lob und die Honorierung und das gesehen werden, wenn das ausbleibt? Bin ich dann immer noch so, dass ich die gleiche Arbeit leiste, dass ich gleich engagiert bin? Oder ist es so, dass es auf einmal ganz schnell abschwächt? Bleibe ich trotzdem treu, auch wenn das keiner sieht? Oder aus welchen Motiven heraus vollbringe ich denn die gute Leistung und diesen vollen Einsatz? In meinem Arbeitsleben vielleicht, aber auch sonst. Weiter fragen könnte man in diese Richtung, dass man überlegen könnte, hat mein Alltag, also meine Arbeit, mein Studium, meine Schule, was weiß ich, wo ich auch unterwegs bin, meine alltäglichen Aufgaben, hat das überhaupt was zu tun mit meiner Beziehung zu Gott oder mit meinem Glaubensleben? Oder sind das zwei Dinge, die völlig separat irgendwie nebeneinander herlaufen? So wie alles im Leben kann ja auch die Arbeit zu einem Götzen werden. Ja? Ich glaube, ganz besonders Männer sind da herausgefordert, Arbeit zu einem Götzen werden zu lassen. Und auf einmal dominiert die Arbeit das Leben. Auf einmal finde ich keine Zeit und keine Gedanken mehr, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Auf einmal kann ich nicht mehr an irgendwelchen gemeinschaftlichen Dingen in der Gemeinde mit Glaubensgeschwistern teilnehmen. Und ich finde auch keinen wirklichen Ansatz mehr, meine Verantwortung wahrzunehmen, die Gott mir sonst gegeben hat. Also vielleicht in der Familie oder an sonstiger Stelle. Und ich verfall in dieses Denken, ohne dass ich was leiste, bin ich irgendwie nichts wert. Ich kann nicht mehr ohne Arbeit. Versteht mich nicht falsch, engagierte Arbeit ist gut, aber nicht, wenn sie einen Gottesstatus einnimmt und wenn sie am Ende Gott verdrängt. Und auf dieser Grundlage könnten wir uns die Frage stellen, welches Arbeitszeugnis würde Gott denn mir ausstellen? Ja, ein tolles Arbeitszeugnis in dieser Welt, unabhängig von der Beziehung zu Christus, ist letztendlich vor Gott Schall und Rauch, weil es nicht seine Ehre sucht. Aber zu seiner Ehre sind wir gemacht. Und jeder, der zu Jesus Christus gehört, der hat das Privileg, Knecht des allmächtigen Gottes zu sein und für ihn leben zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg. Wie ich das eben gesagt habe, entscheidend bei diesem Sklaven-Herren-Verhältnis ist, ob wir einen guten oder einen schlechten Herrn haben. Und Christus ist ein absolut guter Herr, durch und durch. Ein Herr, der sich selbst nicht zu schade war, Knechtsgestalt anzunehmen, auf diese Erde herabzukommen und sich für unsere Sünde ans Kreuz schlagen zu lassen. Damit wir als Kinder Gottes in seiner Familie dabei sein dürfen. Damit wir als Diener des allmächtigen Gottes unterwegs sein dürfen. Er hat uns aus reiner Gnade durch sein Blut erkauft und zu seinem Eigentum gemacht. Und so darf sich jeder, der an ihn glaubt, zu dieser Familie zählen. Und er genießt das Privileg, für den Allerhöchsten, für Christus selbst leben zu dürfen. Den einzig wahren Herrn. Wenn jemand das noch nicht glaubt und sagt, das ist mir alles ein bisschen fremd und suspekt, will ich einladen, darüber nachzudenken. Weil diese Botschaft, dass Jesus für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, die gilt für jeden von uns und die gilt für jeden, der glaubt. Und Jesus will unser Herr sein und will diese Versöhnung mit dem Vater, will uns dazu tun, zu dieser Familie Gottes. Und ihr dürft gerne darüber nachdenken, wenn ihr es für euch noch nicht klar habt, oder auch nachher mit mir sprechen darüber nochmal. Nun wäre es an sich schon eigentlich Lohn genug, wenn man nur darüber nachdenkt, dass wir Knechte des Allerhöchsten sind. Ja, das ist eigentlich schon ein Privileg, das sollte reichen. Und trotzdem geht Jesus nochmal einen Schritt weiter, weil er macht uns in Vers 8 hier an dieser Stelle eine tolle Zusage, die uns sogar Lohn verheißt. Er sagt, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Wir haben also einen wunderbaren Herrn, der unsere Treue sogar noch mit Lohn belohnt. Ein Herrn, der aller Ehre wert ist, dass wir für ihn leben. Er, der sein Leben für uns am Kreuz gab. Und aus diesem Grund wollen wir in unserem alltäglichen Leben alles daran setzen, seinen Namen groß zu machen. Diese Botschaft mit unseren Worten und mit unserem Leben zu verkündigen, an andere Menschen weiterzutragen. Diese Botschaft zu zieren, zu schmücken, wie wir es gehabt haben. Und dort, wo wir merken, dass wir antriebslos werden und merken, oh, mein Zeugnis ist schlecht, ja, und eingedämpft und ich habe keine Motivation und keine Kraft, da ist genau der Blick auf das Kreuz und auf seine Tat immer wieder der Punkt, wo wir neue Kraft bekommen, neue Freude bekommen, neue Motivation bekommen, für ihn zu leben. Er, der für uns gelebt hat, der für uns gestorben ist, für den wir auch leben dürfen.